damit euch ein Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unserem Herrn und Reinhard, Jesus Christus. Amen. Als ich den für heute vorgeschlagenen Predigtext das erste Mal gelesen hatte, da wollte ich ihn mal gleich ausweichen. Manchmal ist das ja so. Und wollte einen anderen Text nehmen. Aber dann haben wir vor 2 Wochen eine Predigt von Olaf Latzow gehört, diesem Bremer Pastor, der so kompromisslos klar predigt und den seine Landeskirche deshalb ganz gerne in die Wüste schicken würde. Der sprach davon, dass es in der Bibel eine Menge verschiedener Worte gibt. Verheißungsworte, Trostworte, Ermunterungsworte und so weiter und Zumutungsworte. Und dann hat er über solche ein Zumutungswort aus Psalm 136 gepredigt. Ich gehe mal kurz darauf ein. Dieser Psalm 136, der beginnt ja mit Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, denn seine Güte währet ewiglich. Und dieser Schluss, denn seine Güte währet ewiglich, der steht am Ende jedes der 26 Verse. Und dann heißt es nach in Vers 15, der den Pharao und sein Heer ins Schilfmeer stieß, denn seine Güte währet ewiglich. Das war der Predigtext. Und eigentlich eine Zumutung, denn was hat die Vernichtung eines ganzen Heeres mit Güte zu tun? Das ist die Zumutung. Wenn es interessiert, die Predigt ist noch hörbar auf YouTube. Und diese Predigt habe ich beim Lesen des für heute vorgeschlagenen Predigtextes gedacht. Denn dieser Text enthält auch solche Zumutungen. Ich lese uns mal Worte Jesu aus Matthäus 10, Vers 34 bis 39. Da sagt Jesus, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meines Willen, der wird es finden. Und nun bitten wir dich, Herr, dass du uns diesen Text aufschließt und dass du das Reden und Hören weglässt. Tja, wie war euch zumute, als ihr dieses Wort Jesu gehört habt? Habt ihr vielleicht spontan gedacht, das soll Jesus gesagt haben? Nie und nimmer. Unseren Jesus, den kenne ich ganz anders. Habt ihr vielleicht so gedacht? Sind das nicht ganz harte Worte, bei denen man mit Recht fragen darf, wer sie überhaupt hören und aushalten kann? Passt das zu einem gütigen Gott, zu einem Gott der Liebe, der noch alles für uns getan hat? Geschwister, da müssen wir schon tiefer graben. Das will ich versuchen unter dem Thema, durch Jesus sollen wir wirkliches Leben haben. Und zum ersten Gedanken, durch Jesus sollen wir wirkliches Leben haben, wenn auch im Leiden. Ich lese nochmal den ersten Vers. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Nicht Frieden, sondern das Schwert? Ich denke, das kennen wir eigentlich von Jesus ganz anders. Hat er nicht den Petrus sogar das Schwert verboten, was der ihn bei seiner Verhaftung verteidigen wollte? Nachzulesen in Matthäus 26. Und hat Jesus nicht gesagt, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen? Matthäus 5, Vers 9. Und wie war das damals, als Jesus als Kind in der Krippe in diese Welt kam? Haben da die Engel nicht gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen? Lukas 2. Und in Johannes 18,36 sagt Jesus ganz wörtlich, dass seine Diener nicht für sein Reich kämpfen. Und im alten Evangelium dieses Sonntags in Matthäus 5,44, da fordert er seine Jünger auf, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Und wir könnten jetzt diese Liste von Schriftstellern beliebig fortsetzen und dann wieder die Frage stellen, warum aber dann das Schwert? Ich denke, hier geht es in erster Linie nicht um das Schwert, das geführt und benutzt wird, sondern um das Schwert, das erlitten wird. Wir wissen, dass die meisten der damaligen engsten Jünger Jesu den Märtyrertod erlitten haben. Und das ging in der 2000-jährigen Geschichte der Gemeinde Jesu so weiter und setzt sich auch heute noch fort. Die Verkündigung des Evangeliums erfordert viel Verzicht, Risikobereitschaft, Mühen, Strapazen, Selbstverleugnung und kostet oft sogar auch das Leben. Leiden und Erleiden des Schwertes. Wie gut ist es da, dass Jesus seiner Gemeinde auch Zeiten der Ruhe gönnt, in denen er, wie es Paulus im 1. Timotheusbrief formuliert, ein ruhiges und stilles Leben führen kann in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Also wie gesagt, die Verkündigung des Evangeliums kann ins Leiden führen. Der bekannte Essener Pfarrer Wilhelm Busch, der predigte in der Zeit des Dritten Reiches immer ein klares Evangelium, ein ganz klares Wort und bekam dann natürlich Probleme mit den Behörden. Und in einem seiner Andachtsbücher berichtet er Folgendes. Als einst die Kirche im Kampf um die Wahrheit ihres Bekenntnisses stand, da geschah es mir, dass ich verhaftet und in eine abscheuliche Gefängniszelle eingeliefert wurde. Am ersten Tage hatte ich eine furchtbare Wut auf die Menschen, die mir das antaten. Am zweiten Tage packte mich eine große Verzagtheit und die Angst, ob ich hier je wieder rauskäme. Am dritten Tage aber fiel mir das Wort Jesu ein, eine jegliche Rebe, die da Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Und nun merkte ich, wie närrisch ich war. Ich hatte es gar nicht mit Menschen und üblen Verhältnissen zu tun. Nein, ich hatte es in dieser Sache mit dem lebendigen Gott zu tun. Er hatte mich ins Gefängnis geführt. Er hatte sein Winzermesser in die Hand genommen und beschnitt seine Reben. Und da wurde ich froh, dass der lebendige Gott, der doch bestimmt viel zu tun hat, sich so viel Mühe mit mir machte. Das Leiden wurde mir ein wunderbares Zeichen seiner Liebe und Fürsorge. Durch Jesus sollen wir wirkliches Leben haben, wenn auch im Leiden. Im übertragenen Sinne wird das Schwert jedoch nicht nur erlitten, sondern auch aktiv geführt. Die Botschaft wird ja verbreitet. Und es ist eine unbequeme Botschaft. Denn sie trifft ja den alten Adam, der so gern weiter oben schwimmen möchte. Wenn Gottes Herrschaft Wirklichkeit wird, dann beinhaltet das ja nicht nur einige mehr oder weniger kleine Korrekturen in unserem Leben. Nein, das erfordert einen völligen Wandel. Und so gesehen also bringt Jesus doch das Schwert. Aber wir müssen immer wissen, Jesus tut uns nichts zu Leide, sondern alles zu Liebe. Die Wunden, die werden nämlich nicht uns, sondern ihm geschlagen. Und nichts stellt in der Welt, wie sie ist, mehr in Frage als das Kreuz Jesu. Und deshalb werden seine Leute ihr Kreuz auf sich nehmen müssen, aber trotz allen eventuellen Leidens verlieren sie ja mit Jesus nichts, weil sie das Beste gewinnen. Wirkliches Leben, ewiges Leben in der Gemeinschaft mit ihm. Durch Jesus sollen wir wirkliches Leben haben, wenn auch im Leiden. Ein zweiter Gedanke. Durch Jesus Jesus sollen wir wirkliches Leben haben, wenn auch in Konflikten. Ich bin gekommen, die Menschen zu entzweien, sagt Jesus. Wer sich zu Jesus bekennt, der gerät oft in arge Konflikte mit seiner Umwelt, oft auch mit seinem engsten Umkreis, der eigenen Familie. Und mancher unter uns hat diese Erfahrung gemacht, als er zum Glauben kam. Und Jesus selbst hat diese Erfahrung auch gemacht, während seines Erdenlebens. In Markus 3,21 lesen wir zum Beispiel: Und als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn festhalten, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Das heißt, seine eigenen Verwandten, die hielten ihn für verrückt. Wer zum lebendigen Glauben findet, der eckt an. Es sei denn, er verhält sich nicht anders als vorher und behält das, was sein neues Leben ausmacht, für sich. Aber das klappt nicht. Man kann nicht in aller Stille ein Leben mit Jesus führen, ohne dass es jemand merkt. Denn damit würde er nämlich sicher selbst und Jesus verneugnen. Und der Glaube wäre nicht lebendig. Wer Jesus ehrlich nachfolgt, dem merkt man das an und der muss mit Entfremdung, mit Unverständnis und mit offenen Konflikten rechnen. In der Familie, am Arbeitsplatz, in der Öffentlichkeit. Und dabei können dann gegebenenfalls auch enge Bande reißen. Und das tut weh. Junge Jesu werden solche Konflikte, wenn sie entstehen, auf sich nehmen, aber sie werden sie bestimmt nicht suchen. Dieses Entzweien, von dem Jesus hier spricht, das entsteht mehr oder weniger zwangsläufig. Und es ist keinesfalls im Sinne Jesu, der ja nicht trennen, sondern zusammenführen will. Ich denke in diesem Zusammenhang auch an Beispiele aus Missionsländern. Die regelmäßigen Berichte und Gebetsanliegen von Open Doors zum Beispiel zeigen uns immer wieder, wie schwer es Menschen haben, und welche Risiken sie eingehen, wenn sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Ganz besonders in Ländern wie Nordkorea und den meisten islamischen Staaten. Wer hätte denn nicht die Gräueltaten des sogenannten islamischen Staates in Erinnerung? Und wer dächte in diesem Zusammenhang nicht an Boko Haram und ähnliche terroristische Organisationen? Und wenn wir daran denken, dann ist das, was wir am Gegenwind erfahren, eigentlich kaum nennenswert. In unserem Land hat es jedoch auch schon starke Konflikte gegeben und die reichten schon damals bis in die evangelische Kirche hinein, die in der Nazizeit eine leider notwendige Trennung in die geduldeten, sogenannten deutschen Christen und die nicht geduldete, bekennende Kirche erfuhr. Ja. Aber Wilhelm Busch, den ich eben genannt habe, der hat davon auch mehrfach berichtet. Ja, man kann nun natürlich versuchen, solchen Konflikten auszuweichen. Und das geschieht ja leider auch oft. Ich denke, dann vertritt man allerdings so eine Art Allerweltschristentum. Mit einem, ich nenne das mal so, mit einem Wischiwaschi-Evangelium. Und um das zu vertreten, müsste man ehrlicherweise einiges ändern. Denn natürlich hieße dann das erste Gebot immer noch, ich bin der Herr, dein Gott. Aber bei vielen geht das ja weiter. Du kannst ruhig andere Götter haben, neben mir. Man würde auch noch bekräftigen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber dann doch sagen, du kommst auch ohne mich zum Vater. An solchen Beispielen, deren Liste man leicht fortsetzen könnte, wird schon deutlich, dass das Evangelium durch eine Entscheidungslosigkeit nicht duldet. Deshalb wirft man bekennenden Christen wegen ihres Glaubens an den einen Gott ja oft auch Intoleranz vor. Wir haben, mir geht es jedenfalls so, wir haben alle gelernt, dass Toleranz bedeutet, den anderen mit seiner Meinung, seiner Haltung stehen zu lassen, ohne ihm unbedingt zustimmen zu müssen. Heute versteht man unter Toleranz etwas ganz anderes. nämlich den Weg des anderen grundsätzlich als einen möglichen Weg zum Heil anzuerkennen. Ich gebe euch mal ein Beispiel: Der andere glaubt an Allah oder an Shiva oder an Manitou oder an was weiß ich. Ich bin dann tolerant, wenn ich anerkenne, dass er auf diese Art und Weise auch, salopp gesagt, in den Himmel kommt. Für uns eigentlich ein völliger Unsinn. Christen werden oft von ihren Mitmenschen nicht verstanden. Sie werden sich natürlich bemühen, sie verständlich zu machen und dabei sicher viel Geduld aufbringen müssen. Aber Erfolg kann nur Jesus schenken. Durch Jesus sollen wir wirkliches Leben haben, wenn auch in Konflikten. Und ein dritter Gedanke: Durch Jesus sollen wir wirkliches Leben haben, wenn auch in der Hingabe des Lebens. Ich lese nochmal den letzten Vers, 39. Da sagt Jesus: Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Auf Anhieb würden wir jetzt wohl denken, das betrifft uns doch eigentlich gar nicht. Das Leben verlieren um Jesu willen, das kann uns doch eigentlich gar nicht passieren. Schließlich leben wir in einem zivilisierten Land, wo es solche Risiken ja gar nicht gibt. Sicher, der Weg der Gemeinde Jesu durch die Jahrhunderte, der ist gesäumt von Märtyrergräbern. Aber heute besteht solche Lebensgefahr doch nur noch in Ländern, in denen Christen bis aufs Blut verfolgt werden. Eben schon genannt Nordkorea zum Beispiel und viele islamische Staaten. Das ist natürlich richtig. So gesehen betrifft es uns nicht. Aber ich denke, trotzdem betrifft uns dieses Wort. Romano Guardini hat einmal gesagt, das Verlieren des Lebens beginnt schon in den täglichen Dingen. Das Sterben kann schon in der Weise erfolgen, wie man in der nächsten Stunde mit einer Leidenschaft fertig wird. Es ist doch zunächst einmal natürlich, dass ich an meinem gewohnten Leben festzuhalten versuche, an meinen Wünschen, an meinen Interessen, so wie es bisher war. Doch damit kann ich meinen Lebenssatz kaputt machen, weil all diese Dinge mich vielleicht binden und wieder von Jesus entfernen. Ich habe an den reichen Jüngling gedacht, der Jesus begegnete und dem Jesus sagte, er soll alles verkaufen, es den Armen geben und ihm nachfolgen. Das konnte er nicht. Er konnte sich nicht von seinem Reichtum trennen, selbst für den Schatz im Himmel nicht, den Jesus ihm dafür versprach. Und so verlor er das Heil in Christus. Hätte er sich von seinem Reichtum getrennt, dann wäre das solch ein Sterben gewesen, wie Romano Guardini es meint. Und Geld muss ja immer gleich großer Reichtum sein. Geld ist auch für Christen eine große Gefährdung. Ich muss von Jesus lernen, dass ich durch die Ausgaben reich werde und nicht durch das, was ich einnehme und aufzuhäufen versuche. Das Verlangen nach Leben, das steckt ja ganz tief in uns und das ist bestimmt auch legitim. Aber zugleich gibt es dabei die größten Gefahren. Wer sich selbst ganz wichtig nimmt, der verspielt letztlich sein eigentliches Leben, das Jesus ihm schenken möchte. Er sucht das Leben, so wie es hier gesagt ist, und gerade so verliert er es. Das heißt, er verliert, was er gerade für sich retten wollte. Man kann so sehr mit sich selbst beschäftigt sein, dass alles andere darüber an Bedeutung verliert. Ich habe eben gesagt, ich muss von Jesus lernen, dass ich durch die Ausgaben reich werde. Dazu ein, ich sag mal, weltliches Beispiel, das ganz viele von uns betrifft, nämlich die Ehe. Sie ist ja so etwas wie eine lebenslange Schule. Aber die tiefste Gemeinschaft in der Ehe, nach der wir uns wirklich sehnen können, die kommt doch da zustande, wo jeder von beiden im Sinne der Gemeinsamkeit gern Opfer bringt. Also in gewisser Hinsicht sowas in die er hineinopfert. Ziel ist dabei oft, glücklich zu werden. Doch das ist eigentlich völlige Nebensache. Es geht zunächst einmal gar nicht darum, glücklich zu werden, sondern glücklich zu machen. Dinge zu opfern, was auch immer, um glücklich zu machen. Und ich denke, wenn man darauf bedacht ist, dann wird man auch glücklich werden. Schließlich muss man ja immer wissen, dass da zwei Sünder miteinander verbunden sind, denen Jesus alles vergeben hat. Die Hingabe des Lebens, also das Sterben, besteht letztlich darin, dass wir es aufgeben, vor Gott auf eigenen Füßen stehen zu wollen, was wir ja sowieso nicht schaffen. Leben haben wir nicht durch all das, was wir uns verschaffen oder erarbeiten. Leben haben wir nur durch das, was Gott uns schenkt. Und durch Jesus sollen wir wirkliches Leben haben, wenn auch in der Hingabe des Lebens. Drei Dinge also, durch Jesus sollen wir wirkliches Leben haben, wenn auch im Leiden, wenn auch in Konflikten, wenn auch in der Hingabe des Lebens. Ich möchte schließen mit einem Segenswunsch aus dem Hebräerbrief. Der Gott des Friedens, aber der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus Christus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache uns tüchtig, in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns das, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, mit unserer Ehre, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.